Wir sind in der Apostelgeschichte und haben so mittendrin in Kapitel 26 aufgehört. Und ich wollte heute Abend Kapitel 27 und dann gäbe es nur noch 28 und dann wären wir auch durch die Apostelgeschichte durch. Ich weiß gar nicht so recht, wann wir angefangen haben. Annette hat da ein gutes Gedächtnis, aber ist schon länger, ne? Aber nun haben wir auch die Apostelgeschichte hier zusammen gemacht und betet dafür, dass wir auch das rechte Buch finden, um da weiterzumachen mit unserem Bibelstudium mittwochabends. Ende Kapitel 26 lesen wir über Festus, der Statthalter, der ganz Neue, der sich gerade mit Paulus beschäftigt. Er möchte gerne wissen, ob die Vorwürfe, die Juden ihm machen, stimmen oder nicht. Und zwar das hohe jüdische Rat, Ananias und seine Leute, und verbringt aus diesem Grund Zeit mit Agrippa und Agrippas Frau, die Berenice, kurz vor Paulus Abreise nach Italien. Und das ist das, was wir hier studieren oder gemeinsam lesen heute Abend in Kapitel 27. Wollte aber dennoch die letzten Verse in 26 mit euch zusammen lesen, damit wir sehen, wie nah Agrippa war an Gott, wie nah dran er war an der Wahrheit, wie viel er erkannt hatte. Wir lesen in Vers 27, glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Festus hat nämlich ihm gerade gesagt, Paulus, du meinst, du hättest Gott gesehen, Jesus Christus, den Sohn Gottes, auf dem Weg nach Damaskus, dieser Christus, den die Römer gekreuzigt haben, der tot ist. Du meinst, du hättest ihn gesehen, du bist ja wohl von allen guten Geistern verlassen. Und dann wendet sich Paulus an Agrippa. Und wir haben gesehen ja, dass Agrippa eigentlich die Schriften kennt, da er halb Jude ist. Glaubst du, König Agrippa, dem Propheten? Ich weiß, dass du glaubst, sagt Paulus zu ihm. Agrippa aber sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel. So wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Haben wir schon öfters gehört, oder? Menschen, die eigentlich schon Bescheid wissen, sie wollen nur nicht. Paulus aber sprach, ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin. Das ist sein Herzenswunsch. Alles, was ich in Christus habe, dass ihr das auch habt, erkennt, das neue Leben durch Jesus Christus genießen könnt. Nur eins nicht, und das sind die Fesseln, die ich trage. Das wünsche ich euch nicht. Ich wünsche euch neues Leben und Freiheit in Jesus Christus, auch wenn ich gefangen bin. Paulus hatte ja in seine Briefe geschrieben, ja, wir werden verprügelt, im Stich gelassen, wir leiden Schiffbruch und vieles andere. Und das wird er auch in den kommenden Kapiteln wieder einmal. Aber wir freuen uns an euch. Wir leiden, damit ihr gesegnet werdet. Ich hab's schwer, Leid zu erdulden anhand meiner eigenen Dummheiten. Mach Gott Vorwürfe. Hier haben wir Paulus, der bereit ist, für andere zu leiden. Da stand der König auf und der Statthalter und Bernice und die bei ihnen saßen. Und als sie sich zurückzogen, redeten sie miteinander und sprachen, dieser Mensch hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient hätte. Wir haben immer wieder die Parallelen zu Jesus gesehen in Paulus' Leben. Und wir haben gesehen, dass Jesus gesagt hatte, wenn ihr mir nachfolgt, wird es euch nicht besser gehen. Und so litt Paulus genauso wie Jesus. Alleine gelassen von seinen Brüdern. Keiner hat ihm Besuch, obwohl Besuch möglich gewesen wäre. Nur seine Feinde, diejenigen, die ihn töten wollten, umzingelt ihn. Sonst war er alleine. Keiner seiner Brüder waren da. Wir lesen zumindest nicht darüber. Und dann finden sie auch keine Schuld an Paulus. Paulus hat einen reinen Gewissen, das hat er auch immer wieder gesagt. Agrippa aber sagte zu Festus, dieser Mensch könnte freigelassen werden, wenn er nicht so blöd gewesen wäre und darum gebeten hätte, zum Kaiser zu gehen. Paulus, du machst dir selber das Leben schwer. Warum hast du dann gesagt, wir können dich jetzt freilassen, du musst aber nach Rom? Hast du es nicht überzogen? Hast du es nicht übertrieben? Paulus scheint aber in der ganzen Sache ganz ruhig zu sein. Er ist ein Mann Gottes. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, also schreiben tut die Apostelgeschichte der Lukas. Also Lukas ist hier mit Paulus und auch andere. Auch andere Gefangene, die nach Italien fahren sollen. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einen Hauptmann mit dem Namen Julius von einer kaiserlichen Abteilung. Wir bestiegen aber ein Schiff aus Adramition, das die Kunststädte der Provinz Asien anlaufen sollte, und fuhren ab. Mit uns war auch Aristarch, ein Mazedonier aus Thessaloniki. Und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an, und Julius, das ist dieser Centurion, das der Hauptmann hier ist, ein Hauptmann über 100 Mann, das ist der Begriff im Urtext. Also dieser Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihn, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Also an der Küste von Caesarea nach Sidon waren es etwa 100 Kilometer. Am nächsten Tag waren sie schon da und Paulus dürfte besucht werden bzw. besuchen seine Freunde. Julius hat ihn gerade kennengelernt. Eine kurze Begegnung, aber anscheinend hatte Paulus solch eine Ausstrahlung, dass Julius wusste, ich kann diesen Mann vertrauen. Anscheinend waren diese, ist das auch ein deutsches Wort, glaube ich, Centurion, ne? Diese Centurien? Ohnen? ja, echte Kerle. Aufrichtige Männer. Männer, die Autorität unterworfen waren und die gleichzeitig andere hatten, die ihnen unterstellt waren. Und ich glaube, dass Autorität eine wunderbare Sache ist. Wenn ich Autorität unterworfen bin, ist es gut. Ich kann reifen. Zu Hause ist es gut. In der Gemeinde ist es gut. In der Schule ist es gut. In der Gesellschaft ist es gut, Autorität unterworfen zu sein. Und das Neue Testament lehrt uns, dass es eine gute Sache ist und dass wir uns grundsätzlich Autorität unterwerfen sollen, auch als Christen. Ob das nun Polizei ist oder Politiker, Lehrer, andere Menschen, die in Verantwortung über uns stehen, und wir sollen sie achten und gehorsam sein. Jesus begegnet ein Zenturion und er sagt, ein Glaube, wie dieser Hauptmann hat, habe ich in ganz Israel nicht gesehen. So ein Zenturion. Und worüber spricht dieser Zenturion? Er sagt, ja, ich weiß, du kannst das tun. Fernheilung. Nämlich sein Servant, sein Diener war krank. Und Jesus sagt, gut, ich komme. Irgendwo hatte Jesus ein Herz für diesen Mann, für diesen Zenturion. Es war ein Kerl. Und Jesus war bereit zu kommen und er sagt, ach, brauchst nicht zu kommen, mach das von hier aus. Wie erklärt er sein Vertrauen? Er spricht über die Ordnung des Staates. Er sagt, ich bin Menschen untergeordnet. Ich habe Menschen, die unter mir sind, die untergeordnet. Und wenn ich sage, dann geschieht es. Also, sage doch. Sprich nur ein Wort. Und ja, ich glaube nicht, dass das die einzige Situation. Am Kreuz ist es ein Zenturion, der die Erleuchtung hat und sagt, dies ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Nun auch später im Neuen Testament ist der erste Heide, der sich bekehrt, ein Zenturion. Hier haben wir schon wieder einen Zenturion. Ich finde es bemerkenswert. Wir sollten darüber nachdenken, ob wir uns vom Herzen Autorität fügen können und die Verantwortung, die wir für andere haben, ernst nehmen und aufrichtig für sie sorgen. Und das erwarten auch von ihnen, was wir gegenüber anderen praktizieren. Das ist unheimlich wichtig. Das ist eine Grundlage für Ordnung. Ohne Unterordnung gibt es keine Ordnung. Wo keine Unterordnung ist, ist Unordnung, Chaos, Verletzung, Verzweiflung, Verwirrung. Und wir sind alle, ohne Ausnahme, in einer Situation, wo wir uns unter- und einordnen müssen. Also das zu dieser ganz kleinen Sache hier mit Julius. Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Und von da stießen wir ab und fuhren im Schutz von Zypern, weil uns die Winde entgegen waren. Das heißt, die sind an der Küste, Caesarea nach Sidon und dann oben, also nördlich von Zypern, an die Küste, die türkische Küste da oben entlang, weil es windig war. Das ist ja hier schon Spätherbst, Oktober und da ist es windig im Mittelmeer, da gibt es heftige Stürme. Und fuhren über das Meer längs der Küste von Sizilien und Pamphylien und kamen nach Myra in Lycien. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien ging und ließ uns darauf übersteigen. Wir kamen aber viele Tage nur langsam vorwärts und gelangten mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos, denn der Wind hinderte uns und wir fuhren im Schutz von Kreta hin bis auf die Höhe von Salmone. Also, das ist immer noch die türkische Küste von euch gesehen, so entlang an Zypern vorbei und dann hinunter nach Süden Richtung Salmone. Und gelangten kaum dran vorbei und kamen an einen Ort, der Guthafen heißt. Nähe dabei lag die Stadt Lasae. Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber, das ist also Oktober, war, ermahnte sie Paulus. Hier tritt Paulus auf, der Prediger und Evangelist, der studierte Jude, und spricht zu ihnen: Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großen Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, denn es war ein Schiff, das Getreide trug. Und diese Getreideschiffe sind damals eigentlich die größten Schiffe im Mittelmeer gewesen, sondern auch für uns alle. Und das waren, glaube ich, 200 und er erzählt das später, 270 Mann oder sowas auf dem Schiff. Aber der Hauptmann glaubte den Steuermann und den Schiffherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Ist ja auch klar, ne? Was hat denn Paulus mit der Aufgabe des Kapitäns zu tun? Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren, um zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten. Ein Hafen auf Kreta, der gegen Südwest des Nordwest offen ist. Also, sie wollten dahin, die Matrosen, der Kapitän, wo man normalerweise überwinterte in so einer Situation, eine etwas größere Stadt, wo was los war. Gerade wahrscheinlich das, was die Matrosen suchen, wenn sie unterwegs sind. Und sie waren natürlich beeinflusst nicht nur von der Aussage des Kapitäns, sondern das, was sie eigentlich gerne für sich haben wollten. Und wir haben da der Paulus, der sie warnt und versucht ihnen zu sagen, hey, seid nicht leichtsinnig, lasst euch da nicht irgendwie von unwichtigen Dingen treiben. Es geht um euer Leben. Und obwohl ich vorhin gesagt habe, Paulus hatte keine Ahnung, Paulus hatte wohl viel Ahnung. Der war viel unterwegs mit dem Schiff. Er hatte dreimal Schiffbruch erlitten. Er war viel gefahren, viel auf See. Das eine Mal war er den ganzen Tag, 12 Stunden und die ganze Nacht im Wasser hin und her getrieben im Meer. Der hat schon was vom Meer verstanden und Wind. Und hatte einen guten Riecher. Das wird sich auch herausstellen. Aber keiner nimmt ihn ernst. Der dumme kleine Evangelist. Als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, lichteten die Anker und fuhren nahe an Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt, und das Schiff ergriffen wurde. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Und die lassen sich da von der Südwestküste Kretas einfach treiben. Und sie werden etwa 800 Kilometer getrieben durchs Meer. 14 Tage lang. Im Dunkel, Nebel. Regen, echten Sturm. Wir fuhren aber vorbei an eine Insel, die Kauda heißt, Da konnten wir mit Mühe das Beiboot in unserer Gewalt bekommen. Also sogar das Rettungsboot bedrohte, vom Schiff gefegt zu werden. So stark war der Sturm. Sie zogen es herauf und spannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Also die haben damals die Schiffe in Stürmen mit Seilen so richtig untenrum festgebunden und sie dann angezogen, um das Schiff regelrecht zusammenzuhalten, dass es nicht auseinanderbricht im Meer. Das war damals so üblich. Wir haben das sicherlich auch bereits schon in Filmen gesehen. Und nun spannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne erschien und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen. Dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Na, das brauchen die noch, der fromme Evangelist, ne, der nichts versteht, ne, von Schifffahrt. Jetzt kommt er, sagt: Hab euch doch gesagt. Vor etwa 6 Monaten war ich auf dem Weg zur Arbeit. Wir hatten morgens den Achim abgeholt und oder wollten ihn gerade abholen. Und das war ziemlich viel Verkehr da auf die bei Bente vorbeigeht Richtung Evalo und Bad Nenndorf, 65. Und Bahnhöhe Bente. Und da kommt von rechts so eine Straße rein, für den Verkehr aus Gärten. Und man kann sich da so schön einfädeln. Und obwohl das offiziell keine Stelle ist, wo man einfädeln letzten Endes in Anspruch nehmen kann. Es ist so, dass jeder sich so verhält. Ich fahre ja oft da lang und weiß genau, wie das gemacht wird. Und ich will mich einfädeln und der LKW neben mir will mich nicht reinlassen. Und ich habe es eilig. Ich kann Achim sehen, der steht da an der Bushaltestelle, ein paar hundert Meter weiter und denkt: Nee, du lässt mich rein. Und meine Frau sagt: Peter, gleich passiert was. Ich sage nichts, aber denk, mein Teil. Du jetzt auch noch. Quatsch, das ist mein gutes Recht. Ich komme jetzt hier rein. Und sie sagt: Peter, und sie schreit dann, weil sie bekommt Angst. Und ich fädel mich zur Hälfte ein und der LKW haut mir genau auf der Seite hinten eine fette Beule rein. Und meine Frau dreht sich von rechts nach links zu mir rüber und sagt: Siehste, habe ich dir doch gesagt. Das ist die Situation hier. Seht ihr? Hab euch doch gesagt. Wir hören nicht gern, auch gerade von Leuten, wir meinen ja, die haben doch keine Ahnung. Aber Gott braucht gerade Menschen wie Paulus, die in diesem Fachbereich nichts zu sagen haben. Keine blasse Ahnung. Sie sind nicht vom Fach. Aber er ist vom Herrn. Und Gott hat ihn inspiriert und mit ihm geredet. Aber er hat nicht nur ein Wort der Ermahnung, sondern hat auch ein Wort des Trostes. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt. Denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, den ich gehöre. Und ich finde das so schön, wie er hier mit den Ungläubigen, die nichts verstehen von Christentum. Wir kommen später auf diesen Thema. Aber er sagt einfach, den Gott, an den ich glaube, das ist doch schön. Wir sollen doch nicht die Dinge so darstellen und formulieren, dass die Heiden sich die Haare raufen. Wir können doch vom Vater oder von Gott reden. Wir müssen jetzt nicht Leute provozieren durch dem, dass wir ihnen Dinge sagen, die sie nicht verkraften oder verstehen. Paulus sagt sogar selber, tut es nicht. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, den ich gehöre und dem ich diene. Und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor dem Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Also, ich muss zum Kaiser. Und das ist für mich nicht unbedingt ein Segen. Aber, dass ihr mit mir reist, das ist für euch ein Segen. Und ich kenne das so in diese ganze Beziehung zum Fliegen. Ich habe lange Zeit, mir geht es etwas besser mit dem Fliegen inzwischen. Bin ruhiger geworden. Aber ich hatte lange Zeit echt Angst. Richtige Angstzustände. Ich habe geschwitzt und gezittert und war der Erste, der ein Flaschen Rotwein haben wollte von der Stewardess, um mich zu beruhigen. Und ich habe gedacht, warum bin ich bloß hier eingestiegen? Das Ding stürzt ab. Und ich konnte jahrelang fliegen, überhaupt kein Problem. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hatte solchen Gottvertrauen. Ne? Mir konnte nichts erschüttern, aber plötzlich, so mit, ich weiß es nicht, 55 Jahren ging es los und hatte echte Probleme. Und ich kann mich erinnern, das, was mir geholfen hat, zu sehen, oh, da drüben sitzen zwei Männer und sie haben eine Bibel. Oh, da sitzt der Bruder, den kenne ich. Ne? Der ist Leiter der Mission. Oh, bin ich ja sicher. Kann ja nichts passieren. Hier sind Gottesmänner dabei. Ne? Ich, wer bin ich? Also, das kann nicht sein. Das ging gar nicht. Und da sind Männer, ne, die eine Aufgabe haben vor Gott. Die haben ein Ziel. Gott hat sie geschickt. Und ja, solange die im Flugzeug sind, dann sind sie sicher. Dann bin ich sicher. Das ist genau die Situation. Paulus sagt, solange ich hier bin, seid ihr sicher. Ist das nicht schön? Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Als aber die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria trieben, stellt euch das mal vor, hin und her geworfen von den Wellen. Ich habe euch meine Geschichten erzählt, ich will euch nicht wieder damit quälen, als kleiner Junge, so oft Atlantik überquert, 14 Tage kein Land gesehen und solche Stürme, unvorstellbar. Da sind die Berge, die Wellen wie Berge. Plötzlich bist du in ein Tal drin und die Berge, die Turm über dem Schiff. 30.000 Tonnen. Und dann hebt die Welle den Schiff hoch, ne, und schmeißt das im Wasser hin und her, als ob es ein Streichhölzer wäre in der Badewanne. Und das habe ich als kleiner Junge oft gemacht. Beim Baden habe ich gern mit Schiffe gespielt. Ne? Und Streichhölzer waren meine Schiffe. Und dann habe ich immer meine Beine so hoch gemacht und wieder runter ins Wasser rein. Und dann bewegte sich alles. Dann habe ich gedacht, ja genau so war das im Atlantik. Und so ist es tatsächlich mit dem Schiff. Der wird einfach hin und her geschmissen wie ein Streichholz in der Badewanne. Glaubt's mir. Und anscheinend viel Hoffnung haben die auch nicht, wenn sie da Seile drum binden als Matrosen, damit das Ding nicht auseinanderfällt. Also ich hätte mich bestimmt jeden Tag in der Hose gemacht. Da fürchteten sie, wir würden auf den Klippen geraten und warfen hinten vom Schiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herabließen und vorgaben, sie wollten auch vorne die Anker herunterlassen, sprach Paulus zu den Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Wenn sie umsteigen, wenn sie aussteigen, wenn sie nicht bleiben, gehen sie drauf. Die einzige Hoffnung ist, dabei zu bleiben, dran zu bleiben. Wir sagen auf Englisch, don't jump the ship or don't jump the boat. Spring nicht von einem Boot ins andere. Auf Deutsch könnte man sagen, ich weiß nicht, fahr nicht zweigleisig. Bleib den Schiff. Hier ist Paulus nun plötzlich der Kapitän. Der Kapitän tritt überhaupt nicht mehr auf. Hier ist inzwischen die Autorität Paulus. Und er sagt, was geschehen soll. Und sie hören ihm. Da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen. Keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Jetzt mussten sie bleiben. Waren sie in dem Boot. Und sie müssten vertrauen, dass Paulus Gott sie ans Ufer bringen würde, wie Paulus das sagte. Es gibt viele Beispiele in der Bibel fürs Bleiben. Hier heißt es, bleibt im Schiff. Jesus sagt, bleibt im Wort. Er sagt, bleibt in mir. Bleibt im Weinstock. Und überall in der Bibel, besonders im Alten Testament, sehen wir viele Geschichten, wo Männer Gottes geblieben sind, auch wo es schwer war. Und diejenigen, die geblieben haben, haben überwunden. Wir sehen, wie Jakob als junger Mann, jung und frei und suchend, auf seine Reise die schöne Hirtin trifft, nämlich Rahel. Und Rahel trifft ihm ins Herz. Und er geht nach Hause mit ihr und bittet ihr Papa um ihre Hand. Und ihr Papa, der Laban, ist ja ein Schlitzohr. Und sagt, okay, 7 Jahre für mich arbeiten, dann kriegst du sie. Dann ist es soweit mit der Hochzeit und wie es so ist im Alten Testament, da geht es ins Zelt, Zelt ist dunkel und Jakob freut sich auf seine Braut, auf die Rahel, aber nach der Hochzeitnacht wird er morgens wach und sieht, das ist ja gar nicht Rahel. Das ist die Lea. Der Alte hat mich in der Pfanne gehauen. Dabei habe ich was mit ihm verabredet. Das war abgesprochen. Er hätte damals schon aus dem Boot springen können, oder? Er hätte sagen können, du hast mich betrogen. Ich bat um Rahel. Du hast mich in der Pfanne gehauen. Lea, es tut mir leid. Aber dich wollte ich nicht haben. Das war eine klare Sache. Also, die Sache ist gelaufen. Das tut er aber nicht. Er bleibt im Boot und sagt, gut, sagt er, sein Onkel eigentlich Laban, nun Schwiegerpapa, sagt, arbeite nochmal 7 Jahre und dann gebe ich dir die Rache. Und er bleibt dabei und zieht es durch. Er bleibt dran. Und nach 7 Jahren kriegt er seine Rache. Inzwischen hat er Kinder mit Lea und Lea gebärt ihn. Gebärt ihn, heißt das so? Ja. 3 Kinder. Und Rahel kann nicht. Und sie wird richtig zornig und macht ihn Vorwürfe. Und Jakob sagt, ich bin doch nicht Gott. Beschwer dich nicht bei mir, beschwer dich bei Gott. Wir schlafen doch miteinander. Wir haben eine gute körperliche Beziehung. Ich bin doch nicht dafür verantwortlich. Dann denkt sie, Rahel, ja gut, naja, dann machen wir das so, du schläfst mit meinem Magd. Und die Magd kriegt Kinder und Rahel freut sich. Aber Rahel ist immer noch wütend, weil sie selber, und wenn ich sterbe, sagt sie, wenn ich sterben muss, ich will ein Kind von dir. Und sie bringt Benjamin zur Welt und stirbt. Das ist die Rahel. Inzwischen aber hat Lea auch einen Sohn. Und die Geschichte ist ja lang. Lea hat nicht nur Kinder mit Lea, sondern Lea tut das, was Rahel tat. Und er hat auch mit Leas Dienstmädchen Kinder. Und so entstehen die 12 Stämme Israel. Interessant ist aber, Jakob ist hier geblieben in der Sache und Lea schenkt ihm einen Sohn, der Juda heißt. Und Juda ist derjenige, der den Messias in die Welt hineinbringt. Das ist durch das Haus Juda. Darauf ist der Segen wo? In seine Beziehung zu Lea. Er hat das am Anfang nicht geblickt. Er hat sich blenden lassen von Rahels Schönheit. Und sie war eifersüchtig, sie war zornig und sie war so eine Last für ihn. Lea aber, die äußerlich nicht so schön war, ist ihm zum Segen geworden. Und uns alle zum Segen geworden. Durch Juda, durch den Messias. Später, Rahel stirbt, als sie Benjamin kriegt, bei der Geburt. Lea aber, als sie stirbt, sie lebt viel länger, als sie stirbt, wird sie begraben und später, kurz vor Jakobs Tod, sagt er, ich möchte bei Lea begraben werden. Nicht bei Rahel. Nicht diejenige, der ihn verrückt gemacht hat, die ihm genau mitten ins Herz getroffen hatte. Nein, diejenige, die er gelernt hatte zu lieben. Und Jakob hatte begriffen, durch dem, dass er geblieben ist in der Beziehung zu Lea und sie nicht in Stichen gelassen hat, dass der Segen bei Lea war. Und diese wertvolle, teure Dinge des Lebens, die schönsten Dinge, den eigentlichen Segen, das erleben wir nur, wenn wir bleiben. Er will bei Lea begraben werden, weil er erkennt, da war der Segen. Ich habe es nicht gesehen, aber Gott hat es gesehen und gewusst. Wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen. Und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle Nahrung zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nicht zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen. Also, ich kann das verstehen, dass sie nicht essen wollten. Ich habe damals als Junge schon grün ausgesehen, über 14 Tage grün. Ich habe nur gebrochen, bis nichts mehr drin war und ich konnte auch nicht einmal Flüssigkeit. Ich habe den ganzen Tag 14 Tage lang auf dem Boden gelegen. Jetzt sollen sie aufstehen und essen. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Ihr braucht die Kraft. Bereitet euch vor, gleich müsst ihr oder bald müsst ihr schwimmen. Es wird keinen von euch ein Haar von Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach und fing an zu essen. Ja, wieder zurück zu dem, was wir vorhin meinen, Gott. den ich diene. Jetzt nimmt er das Brot vor den Heiden und dankt seinen Gott und segnet es. Diese Dinge sind so wichtig für uns, dass wir solch eine natürliche Vertrauensbeziehung zum Vater haben, dass wir daran ganz normal leben, ganz normal mit umgehen. Die Menschen in der Welt beobachten uns. Ich habe so oft gemerkt, wo wir unterwegs sind mit der Familie und einfach das tun, was wir zu Hause tun, auch im Restaurant. Uns hinsetzen, zusammen, Hände halten und ganz ruhig. Wir machen keinen Tanz, wir schreien nicht, wir springen nicht auf und erheben die Hände mittendrin, ne, beim Griechen, sondern wir beten zu unser Gott. Viele wissen nicht einmal, welch ein Gott das ist. Aber Menschen grundsätzlich achten auf sowas. Und man kann manchmal auch die alten Leute gucken. Mann, ist das schön. Ist das schön, dass es noch Menschen gibt, die glauben, dass es einen Gott gibt. Mein Nachbar kommt zu uns, der Detlef Meyer. Ich habe ihn echt vom Herzen gern, nicht nur ihm, sondern auch andere. Und ich möchte, dass die sich bekehren, auch der Jürgen gegenüber. Ich möchte, dass sich alle bekehren, eigentlich. Und aus diesem Grund laden wir sie ein. Wir können keine Geburtstage feiern wie sie. Wir können auch nicht Schützenfest feiern mit denen zusammen. Das haben wir. Für uns, ich sage nicht, das ist falsch, für uns als Familie geht schlecht. Auch in der Situation im Dorf. Aber was wir tun können, ist immer zum Brunch einladen. Und jetzt am Samstag kommt Detlef mit seinen Schnuckiputz zum Brunch. Und ich freue mich schon drauf. Und ich denke schon die ganze Zeit, bis ich diese Stelle heute gelesen habe, was mache ich dann um 9.30 Uhr, bevor wir reinhauen zusammen? Kann ich dann beten, ohne ihm abzustoßen? Kann ich das machen? Oder wirkt das komisch? Wird er das nicht verstehen? Und innerlich, es geht auch schon, ich ringe schon Wochen damit. Schon Wochen damit. Und innerlich denke ich doch, ich kann ja Jesus sagen, ich muss aber nicht Jesus sagen, da ich auch zu Hause auch einfach bei den Kindern Vater sagen, ich danke dir, dass du so für uns sorgst. Ich kann auch Vater sagen, wie Paulus auch hier von sein Gott spricht. Sein Gott, den er dient. Wichtig ist, dass wir diese Dinge tun. Wie wir sie tun, müssen wir von Situation zu Situation Weisheit uns von Gott erbitten. Oft sind wir plump und provozieren unnötig. Detlef weiß ja, dass es Jesus ist, an den wir glauben. Er weiß, dass wir eine evangelisch-freie oder freie evangelische oder christliche Gemeinde angehören. Und als er das besagt hatte, oh ja, und das war hier meine Antwort heute, ne, beim Bibellesen, ich dachte, danke Jesus, ich will das so machen wie Paulus. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Ich hoffe, dass das am Samstag passiert. Und nachdem sie satt geworden waren, auch das soll passieren, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide ins Meer. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Eine Bucht aber wurden sie gewahr. Die hatte ein flaches Ufer. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen, wenn es möglich wäre. Und sie hieben die Anker ab und ließen sie in Meer banden, die Steuerruder los und richteten das Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Manchmal ist es auch im Glaubensleben so, oder? Wo wir die Dinge nicht richtig erkennen können und meinen, Situationen nicht in den Griff zu haben. Wir überlassen es einfach Gott. Wir tun das, was wir können und sagen, Gott, treib du uns in der richtigen Richtung. Und als sie auf eine Sandbank gerieten, ließen sie das Schiff auflaufen und das Vorderschiff bohrte sich und saß fest, aber das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber harrten vor, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen könne. Aber der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihren. Hier sehen wir, welchen Autorität der Mann. Einer von den Gefangenen sagt hier, das macht ihr und das macht ihr nicht. Die schwimmen konnten, als Erste ins Meer springen und sich ans Land retten. Die anderen aber, einige auf den Brettern, einige auf dem, was noch vom Schiff da war. Und so geschah es, dass sie alle gerettet und oder ans Land kamen. So geschieht das, was Gott sagt. Und Paulus behält recht. Und nächste Woche machen wir zusammen Kapitel 28 und schließen damit die Apostelgeschichte ab. Jesus, wir danken dir für Paulus' Leben. Ich danke dir. Wir danken dir auf zu dir, den Anfänger und Vollender. Du hast keinen Fehler gemacht. Du bist solch ein Vorbild für uns gewesen. Du hast nie losgelassen, nie aufgehört zu hoffen, zu glauben, deinen Vater zu vertrauen, seinen Willen zu suchen, seinen Willen zu tun. Und du hast das vollendet, ein vollkommenes Werk für uns. Nicht für dich selbst, das war für uns. Es war ein Opfer, dein ganzes Leben. Wir danken dir aber, dass wir auch zu Paulus aufschauen können und sehen, dass du aus Menschen, die von sich sagen, dass sie die schlimmsten unter den Sündern waren, solche Menschen machen kannst. Menschen wie Paulus, Herr, und wir kommen zu dir und strecken uns aus nach dein Wort, nach dein Heiligen Geist, nach deine Kraft und bitten dich, dass wir wie auch Paulus am Ende unseren Weg Menschen um uns herum haben, die dankbar sind dafür, dass sie ermutigt, getröstet und begleitet worden sind von uns, Herr. Wir bitten dich, dass wir dir treu bleiben und diejenigen, die du uns anvertraut hast. Zuerst denken wir an unsere Kinder. Wir Männer zu unseren Frauen, wir als Eltern zu unseren Kindern, aber auch hier in der Gemeinde. Herr, dass unsere Treue, Gottvertrauen, unser radikaler Glauben, aber ausgewogen, so dass die Menschen es verstehen und annehmen können. Nicht nur im Wort, sondern in der Tat, in der Praxis. Hilf du uns zu leben, wie du gelebt hast und wie auch Paulus gelebt hat. Wir danken dir für die Apostelgeschichte, Herr. Amen.